SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Jochen Marmitt und bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Einigung auf das Verfahren in Drittstaaten. Bund und Länder suchen Asyllösung. Grünes Licht für Mark Rutte. Der neue NATO-Generalsekretär wird ein Niederländer. Und Klassiker auf dem grünen Rasen. Italien trifft Spanien bei der EM. Das Bund-Länder-Treffen heute in Berlin. Schon im Voraus war klar, das wird ein heftiger Nachmittag. Gerade beim Thema Asyl liegen die Meinungen und Forderungen zum Teil doch recht weit auseinander, obwohl eigentlich ja alle ungefähr das Gleiche wollen, eine geregelte legale Migration irgendwie hinbekommen. Aber wie? Vorab sagten der Bremer Bürgermeister Bovenschulte und Bayerns Ministerpräsident Söder zu dem Thema Abschiebungen und Auslagern der Asylverfahren in Drittländer.
Die Drittstaatenlösung wird aufs Feld gestellt. Obwohl jeder weiß, dass selbst wenn man sie mit Hochdruck verwirklichen würde und selbst wenn man alle praktischen und rechtlichen und kostenmäßigen Probleme in den Griff kriegen würde, würde das ja in den nächsten 3 Jahren keinen einzigen Beitrag leisten, um Migration zu steuern oder zu begrenzen.
Wir brauchen einen Sofortarrest für derartige Straftäter, wie wir es erlebt haben in Mannheim, für extreme Gefährder. Es muss sofort Abschiebungen geben. Es muss sofort auch Verhandlungen mit Afghanistan und Syrien getätigt werden.
Also heiße Themen und Vorschläge, die da diskutiert worden sind. Wie kommt man dann zusammen beim Thema Asyl? Unsere Kollegin Birte Sönnigsen berichtet aus Berlin. Frau Sönnigsen, das Ganze hat später begonnen. Erst die MPK, dann die Bund-Länder-Gespräche. Die sind, wie ich gerade, glaube ich, hören kann, zu Ende gegangen. Sie haben die aktuellen Informationen. Mit Blick auf die Asylthematik, gab es da schon Vereinbarungen?
Also zunächst saßen die Chefinnen und Chefs der Länder zusammen und die haben sich irgendwie auch ein bisschen geeinigt, zumindest war hinterher zu hören, sie wollen, dass konkrete Modelle ausgearbeitet werden, wie denn Asylverfahren in Dritt- und Transitstaaten aussehen könnten zum Beispiel. Wenn man genau hingehört hat, dann war da von so richtiger Einigkeit aber nicht allzu viel gerade bei dem Thema zu hören. Und dass es dazu hoch hergegangen sein muss, zeigt die Tatsache, dass sie mit großer Verspätung ins Kanzleramt rübergefahren sind, wo sie jetzt mit dem Bundeskanzler zusammensitzen. Da gab es nämlich mehr als eine Stunde Verspätung. So lange haben sie Olaf Scholz warten lassen. Das zeigt eben, dass sich die Länder alle längst nicht so einig sind, was das Thema Migration angeht.
Das heißt, es gibt Forderungen, die jetzt im Bundeskanzleramt auf dem Tisch liegen. Hört man denn irgendwas davon, wie die Sicht auf diese Forderungen aktuell aussieht oder was da vielleicht auch zusammen möglich sein könnte?
Bund und Länder werden heute wahrscheinlich auch über einem Gutachten hocken, denn sie hatten sich im vergangenen November ja darauf geeinigt oder die Länder haben auch nochmal gesagt, liebe Bundesregierung, bitte prüft doch mal, ob Asylverfahren in Nicht-EU-Staaten, ob das überhaupt möglich ist. Das hat inzwischen das Bundesinnenministerium gemacht. Es liegt ein Gutachten vor. Das zeigt aber, dass das gar nicht so einfach ist, Asylverfahren zu verlagern. Grundsätzlich heißt es ja, so ein Drittstaatenmodell, das ist möglich. Es gibt aber eine Menge Aber. Viele Gutachter sind skeptisch mit Blick, wie das Ganze denn rechtlich und praktisch gut umgesetzt werden kann. Da wäre die Frage, findet sich denn überhaupt ein Land, wo auch die Anforderungen an Rechtsstaatlichkeit, an Sicherheitsstandard erfüllt wird und trotzdem diese Asylverfahren eben stellvertretend oder für Deutschland durchführen möchte? Dann stehen Kosten und Nutzen in einem Verhältnis zueinander. Viele gucken ja auf Großbritannien, weil die haben ja so ein Drittstaatenmodell schon mal angeschoben. Mit Ruanda haben die einen Vertrag geschlossen. Und wenn man sich anguckt, was der Rechnungshof da guckt, wie teuer das Ganze werden kann. Großbritannien zahlt 500 Millionen Euro an Ruanda und dann in Zukunft nochmal pro Asylbewerber 120.000 Euro ungefähr. Also das wird auch eine Menge Geld kosten. Und dann ist auch noch unklar, wird das Ganze überhaupt einen Abschreckungseffekt haben, den sich ja viele in der Politik davon versprechen, dass sich halt weniger Menschen überhaupt auf die Flucht machen in Richtung Deutschland. Hält das Menschen von der Flucht ab? Auch das ist unklar. Da gibt es also viele Fragen. Aber dennoch, vor allen Dingen die unionsgeführten Länder, viele auch hier aus der Bundestagsfraktion sagen, Drittstaatenlösung, das wäre gut.
Wir haben vorhin schon gehört, Bayerns Ministerpräsident Söder hat den Punkt Abschiebung von Schwerkriminellen und Gefährdern nach Syrien, Afghanistan nochmal angesprochen vor dem Treffen. Auch der weitere Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine soll ja besprochen werden. Gibt es da schon irgendeine Entwicklung in Anführungszeichen?
Das Thema Abschiebung nach Afghanistan und Syrien beschäftigt ja auch die Bundesregierung schon eine Weile nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim, bei dem ja unter anderem ein Polizist gestorben ist. Da hatte die Innenministerin Nancy Faeser auch angekündigt, dass schwerkriminelle Straftäter und Gefährder so schnell wie möglich abgeschoben werden sollen, auch nach Syrien und Afghanistan. Und auch der Kanzler klang da nochmal ähnlich. Aber auch da gibt es noch ein paar Dinge erstmal zu klären, auch vor allen Dingen rechtlich, denn die Bundesregierung hat ja keine diplomatischen Beziehungen zu den Taliban, die ja die Macht übernommen haben in Afghanistan. Und wenn man jetzt Menschen dahin zurückführen will, dann müsste mit den Taliban verhandelt werden. Das will die Regierung nicht. Deswegen werden da Gespräche geführt mit Nachbarländern von Afghanistan. Da wird zum Beispiel geprüft, ob man diese Menschen nicht nach Usbekistan zunächst abschieben kann und von dort aus dann weiter nach Afghanistan.
Das heißt, es gibt noch nichts Neues in der Diskussion, aber beim Thema Bezahlkarte, so ist zu hören, durchaus schon, oder?
Bezahlkarte, dafür brauchten die Länder den Bund nicht. Auf eine einheitliche Bezahlkartenregel hatten sich Bund und Länder ja bei der letzten Runde schon geeinigt. Die Länder haben da ja auch viele Freiheiten, können vieles selber regeln. Aber um ein bisschen mehr Einheitlichkeit einzuführen, haben sie sich eben darauf geeinigt, dass die Obergrenze in Zukunft, wie viel Bargeld die Länder dann an Asylbewerber auszahlen wollen, bei 50 Euro liegen soll. Also das ist was zumindest, worauf sich die Länder schon am Nachmittag geeinigt haben.
Also immerhin schon mal eine kleine Einigung bei einem Thema. Was die anderen Themen angeht, Elementarschadenpflichtversicherung steht mit auf dem Programm und auch die wirtschaftliche Lage soll zwischen Ländern und Bund beredet, besprochen, diskutiert werden. Wir sind weiter gespannt, was dabei rumkommt. Aktuelle Informationen von Birte Sönnigsen aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Auch heute wurde es wieder dramatisch deutlich. Ein Kreuzfahrtschiff hat 68 Migranten gerettet, 5 Leichen auf einem Holzboot entdeckt. Südlich von Teneriffa hat sich dies abgespielt. Und während auch in Berlin, wir haben es gerade gehört, immer noch diskutiert wird, wie die Asyllösung denn aussehen könnte, am heutigen Weltflüchtlingstag ist das nur ein Beispiel von den gefährlichen Migrationsrouten. Die Flucht nach Europa bedeutet natürlich dann gerade bei diesem Beispiel auch für die Kanarischen Inseln sehr viel. Lisa Muckelberg berichtet von dort.
El Hierro ist die kleinste der Kanarischen Inseln und die südlichste. Deshalb kommen hier viele der Boote an, auf denen sich Menschen von Mauretanien oder dem Senegal aus auf den Weg nach Europa machen. In diesem Jahr sind es besonders viele. Schon über 17.000 Geflüchtete erreichten bis Anfang Juni auf diesem Weg die Kanarischen Inseln. Das sind mehr als 3-mal so viele wie im gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Jesus Machin Gutierrez ist Fischer auf El Hierro. Er hat viele der Boote ankommen sehen und geholfen. Bei den ersten Booten waren wir fassungslos. Klar, wir haben ihnen geholfen, beim Aussteigen gaben ihnen Decken und Wasser. Wir, die Menschen aus dem Dorf, waren das, denn anfangs gab es die offiziellen Helfer noch gar nicht. Mittlerweile gibt es längst eine feste Struktur. Das Rote Kreuz ist vor Ort und verteilt Kleidung, leistet erste Hilfe. Aber die Insel ist trotzdem überfordert mit der Zahl der Ankommenden, vor allem mit den unbegleiteten Minderjährigen, die vermehrt kommen. Es kämen sogar Babys an, berichtet die deutsche Frau des Fischers, Katrin Ludwig.
Es muss einem schon wirklich schlecht gehen als Mutter oder als Vater, dass man sein kleines Kind, das noch nicht mal ein Jahr alt ist, auf so eine lange Reise schickt, wo es halt wirklich bei sterben könnte.
Eine Reise, auf der schon viele gestorben sind. Die Nichtregierungsorganisation Caminando Fronteras schätzt, dass allein in diesem Jahr 4.800 Menschen die Reise nicht überlebt haben. Luela Mint Elmami ist Anwältin auf Lanzarote und setzt sich für das Asylrecht der Ankommenden an. Sie kennt die Gefahren der Überfahrt. Wenn das Essen ausgeht, das Trinken ausgeht, wenn man Leichen über Bord werfen muss, wenn der Kapitän stirbt und das Boot nur noch treiben kann. Sie hat viele dieser Geschichten gehört. Warum machen sich die Menschen trotzdem auf diesen so gefährlichen Weg? Das hat mit dem Schließen der Grenzen im Norden Marokkos zu tun. Die Menschen versuchen es dann im Süden. Im Süden, wo die Kanaren der am nächsten gelegene Zipfel Europa sind. Und so versuchen es die Flüchtenden nicht mehr übers Mittelmeer, sondern über den Atlantik, eine viel längere und gefährlichere Route. Angekommen auf den Kanaren werden die volljährigen Geflüchteten aufs spanische Festland verteilt, während die unbegleiteten Minderjährigen auf den Kanaren bleiben. Inzwischen sind es rund 5.600 Kinder und Jugendliche. Kapazitäten gibt es auf den Inseln aber nur für etwa 2.000. Die Kanaren seien am Limit, sagt Alfonso Cabello, Sprecher der regionalen Regierung der Kanarischen Inseln, auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Die Inseln müssten außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen. So werden zum Beispiel Unterkünfte in leeren Schulen eingerichtet. Und Cabello fordert Hilfe vom spanischen Festland, dass auch dort Minderjährige aufgenommen werden. Ausnahmezustand auf den Kanaren. Und die Überfahrtssaison hat gerade erst begonnen.
Von den Kanarischen Inseln die Reportage von Lisa Muckelberg am heutigen Weltflüchtlingstag. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend auf SR2 Kulturradio 20 Minuten vor 6. Es war erwartet worden, als letzter Bündnisstaat der NATO hat Rumänien angekündigt, die Kandidatur des eigenen Präsidenten Klaus Johannes zurückzuziehen. Damit kann nun der Niederländer Mark Rutte zum nächsten Generalsekretär der NATO gewählt werden. Volle Unterstützung also von allen Mitgliedstaaten des Verteidigungsbündnisses. Offiziell vollzogen wird die Wahl dann wohl Anfang Juli. Wer ist der neue NATO-Mann, der neue Chef, Andreas Meyer-Feist?
Auf diesen Moment hat er lange hingearbeitet, hartnäckig, aber unauffällig, dass alle hinter ihm stehen, auf die es ankommt.
Hallo.
Hallo.
So. Ich bin Mark. So stellt sich Mark Rutte den Leuten oft vor, die nicht genau wissen, wo sie den Niederländer hinstecken sollen. Und jetzt steckt er da, wo er sich selbst seit langem sieht. Die, die es schon längst auch so gesehen haben, bürstete er meistens freundlich ab, wie diesen Reporter im November.
Yes, I am out of running, yeah.
You don't see yourself doing that role. I mean, it would be perhaps ideal for you to carry on this. They're looking for a former leader of a country as well.
But I'm not a former leader.
But you will be by then, though, sir.
Well, all politicians one day are a former leader, but at the moment I'm in charge.
Er sei aus dem Rennen und noch Regierungschef. Natürlich war es ein bisschen anders. Im Sommer vor einem Jahr hatte Rutte nach 13 Jahren und 3 gewonnenen Wahlen überraschend gesagt, er höre auf als Regierungschef. Der Anlass scheinbar banal. Rutte wollte das Asylrecht verschärfen, nicht alle in der Koalition zogen mit, dann der Bruch. Dass da jemand in stiller Hartnäckigkeit an anderen Plänen arbeitet, aber nicht mit der Tür ins Haus fallen will, wurde erst nach einigen Wochen klar. Übel nimmt ihm das kaum jemand. Mitschüler erinnern sich, dass der Mark, Jahrgang 67, immer so gelassen und freundlich war, unmöglich sich mit ihm zu streiten. Was auch Donald Trump bemerkt haben dürfte, der bei einem Rutte-Besuch in Washington die guten Beziehungen zur EU lobte.
If we don't, it'll be positive also, because
no.
We'll just think about those cars that pour in here and we'll do something, right?
Nein, die Beziehungen sind nicht gut, grätschte Rutte dazwischen und brachte Trump aus dem Konzept. Die Szene ging viral nach dem Motto, der traut sich was. Viktor Orban aus Ungarn hatte von Rüttes Freundlichkeitsoffensiven zumindest bei den Gipfeln nichts abbekommen. Er wisse gar nicht, warum er ihn immer so angreifen würde.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me.
Ihm die NATO-Karriere zu verbauen, dazu war er am Ende auch zu schwach. Mark Rutte ist äußerst beliebt in den Niederlanden. Noch als Regierungschef gab er ehrenamtlich Politikunterricht an einer Hauptschule in Den Haag. Und erklärte den Kindern dann auch die NATO als Bündnis, in dem man sich gegenseitig versprochen hat, sich militärisch und politisch zu helfen. Bei den Schülern müsse er sich kurz und klar ausdrücken, wie bei den EU-Gipfeln mit 5 Minuten Redezeit für jeden.
Some of us talk much longer than 5 minutes, not me, of course.
Mark Rutte immer dynamisch, kurz gefasst und jungenhaft und ein bisschen geheimnisvoll. Das Privatleben tabu. Bekannt nur, dass er sehr an seiner Mutter hing, die vor 4 Jahren starb, dass er alleine lebt, gerne meditiert, Skifährt, Klavier spielt, Thomas Mann liest, lange keinen Computer zu Hause hatte und nur ein Uralt-Handy. Mark Rutte war der Jüngste in einer großen Familie, studierte Geschichte, arbeitete lange in der Personalabteilung eines großen Konzerns, bevor er ganz in die Politik ging und es dort nach ganz oben schaffte.
Man schafft es nur gemeinsam, als Team. Man braucht Optimismus. Und drittens, man muss sich mächtig ins Zeug legen und für seine Sache werben.
So erklärte er das einmal bei einem Deutschlandbesuch und zitierte ein altes niederländisches Sprichwort.
Vertrauen kommt in Schritt und schwindet in Galopp.
Dass es so weit kommt, hoffen die NATO-Bündnisstaaten nicht, denn die Herausforderungen sind gewaltig.
Für den wohl neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Weitere Nachrichten des Tages hat Isabel Tentrup.
Die Bundeswehr hat beim Rüstungskonzern Rheinmetall Artilleriemunition für bis zu 8,5 Milliarden Euro bestellt. Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, wurde heute ein entsprechender Rahmenvertrag unterzeichnet. Die Bestellung dient demnach vor allem der Aufstockung der Lagerbestände bei der Bundeswehr und verbündeten Staaten. Außerdem gehe es um die Unterstützung der Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Das Münchner IFO-Institut hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr von 0,2 auf 0,4% erhöht. IFO-Konjunkturchef Wollmershäuser sagte, die deutsche Wirtschaft arbeite sich langsam aus der Krise. Es sei noch kein Sommermärchen, aber es entstehe gerade neue Hoffnung. Für das kommende Jahr erwartet das Institut ein Wirtschaftswachstum von 1,5%. Der Streit um die geplante Schließung eines der beiden Werke des Zweibrücker Kranbauers Tadano verschärft sich. Die Geschäftsführung hat sich jetzt an die Mitarbeiter gewandt. In einer Mail, die dem SWR vorliegt, erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die IG Metall. Die Gewerkschaft nehme mit ihrem Vorgehen in Kauf, dass beide Zweibrücker Tadano-Werke geschlossen werden müssten. Die Werke würden jeden Monat mehrere Millionen Euro Verlust machen. Ein Arbeitskampf und Streiks würden aber nicht zu mehr Abfindungen führen. Tadano will sein Werk auf dem Zweibrücker Flughafengelände schließen. 400 Arbeitsplätze würden dadurch wegfallen. IG Metall und Betriebsrat hatten dagegen Widerstand angekündigt. Die extreme Hitze bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch hat in Saudi-Arabien inzwischen offenbar mehr als 1.000 Todesopfer gefordert. Nach Angaben eines Diplomaten sind allein aus Ägypten mindestens 600 Pilger wegen der hohen Temperaturen von über 51 Grad gestorben. Viele Angehörige suchten in Krankenhäusern verzweifelt nach vermissten Menschen. Die Suche wird dadurch erschwert, dass viele Gläubige aus finanziellen Gründen ohne offizielle Pilgerlizenz am Hadsch teilnehmen. Sie wurden deshalb nicht von den saudi-arabischen Behörden registriert.
Schutz vor Missbrauch versus tiefe Eingriffe in die private Kommunikation. Das ist seit langem die Konfrontationslage beim Thema Chatkontrolle und die EU. Auf Botschafterebene sollte heute nun erneut darüber abgestimmt werden, ob dann der Rat Verhandlungen mit dem Parlament über das EU-Gesetz aufnehmen kann. Der Grund hinter all dem: der bessere Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt, also das Aufspüren von Kinderpornografie, soll leichter werden. Und am Ende des Tages gab es dann doch von Seiten der belgischen Ratspräsidentschaft ein Ausweichmanöver. Paul Vorreiter.
Es ist ein Maßnahmenpaket, mit dem die EU-Kommission Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Netz bekämpfen will. Doch die EU kommt damit schon seit rund 2 Jahren nicht vom Fleck, weil die Länder keine gemeinsame Linie dazu finden können. Auch heute platzte eine Abstimmung unter den EU-Staaten dazu. Die Gegner des Gesetzes, die es als Chatkontrolle bezeichnen, sind erleichtert.
Die Ratsposition zur Chatkontrolle hätte die Totalüberwachung der europäischen Bürger bedeutet. Die Menschen werden von sicherer Kommunikation abgeschnitten und einer anlasslosen Massenüberwachung unterzogen worden. Es ist gut, dass dieser illiberale Angriff auf das digitale Briefgeheimnis und die Grundrechte der Bürger heute abgewendet werden konnte,
findet der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner. Doch was genau ist passiert? Die belgische Ratspräsidentschaft hatte einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der den bisherigen Entwurf der Kommission abschwächen sollte. Die Idee: wer in Zukunft auf Diensten wie WhatsApp Bilder oder Videos verschicken will, der soll zuvor einwilligen, dass die Bilder und Videos von einer Software auf Kindesmissbrauchsdarstellungen gescannt werden können. Ohne Zustimmung sollen keine Bilder und Videos mehr versendet werden dürfen. Audios jedoch ließ der Kompromissvorschlag außen vor. Zuletzt schien es, dass Frankreich sein Veto gegen das Gesetz zurücknehmen wolle. Damit hätte das Paket gute Chancen gehabt, die notwendige Mehrheit zu erreichen. In letzter Minute waren sich die Belgier aber doch nicht mehr so sicher. Deshalb nahmen sie das Maßnahmenpaket gegen Kindesmissbrauch von der Tagesordnung der EU-Botschafter. Theoretisch kann Belgien nun einen neuen Vorschlag machen und ihn dann zur Abstimmung stellen. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr. Ab 1. Juli übernimmt Ungarn die Ratspräsidentschaft, dann ist es die Aufgabe Budapests, eine gemeinsame Linie unter den Ländern zu finden. Das Gesetz polarisiert sehr stark und der Druck, Kindesmissbrauch zu bekämpfen, wächst. Vor allem deshalb, weil die Anzahl gemeldeter Missbrauchsfälle stark zugenommen hat. Weltweit haben Internetfirmen innerhalb eines Jahres mehr als 85 Millionen Bilder und Videos mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Fiedler sagte:
Wie man dieses, und man muss das so formulieren, ich meine das wörtlich, dieses pandemische Ausmaß an sexualisierter Gewalt an Kindern, die schlimmsten Verbrechen, die man sich vorstellen kann, und deren Verbreitung, also insbesondere Video- und Bildmaterial, wie man das in den Griff kriegen will. Ich habe keinen einzigen vernünftigen Vorschlag gehört und ich würde sogar in Teilen noch weitergehen, als die Europäische Kommission das jetzt vorschlägt.
Der SPD-Politiker meint, es dürften gar keine Handys in Umlauf sein, die es überhaupt ermöglichen, mit solchem Material umgehen zu können, es also zu öffnen, zu bearbeiten oder zu versenden, was, soweit er wisse, technisch möglich sei. Die Zukunft des Gesetzes bleibt nach der verschobenen Abstimmung ungewiss und der Weg zu einer Einigung in jedem Fall noch sehr weit. Denn selbst wenn sich die Länder mal darauf verständigt haben, stehen immer noch Verhandlungen mit dem EU-Parlament an. Und die können noch mal mehrere Monate dauern.
Es ist eigentlich eine selbstverständliche Erwartung. Wer krank ist und ins Krankenhaus muss, der möchte schnell versorgt werden. Für Krankenhäuser wird das immer mehr zur Herausforderung. Und wie groß die ist, wollten auch die Krankenkassen genauer wissen. Die haben eine Studie in Auftrag gegeben und die macht nun deutlich, um die Versorgung auch in Zukunft zu sichern, braucht es Veränderungen. Sven Berzelis hat sich den Bericht genauer angeschaut.
Zuerst die gute Nachricht. Wer im Saarland ins Krankenhaus muss, der wird schnell versorgt. Die aktuelle Studie des HCB-Instituts attestiert dem Saarland eine positive Gesamtnote. Das Saarland biete einen Service, den es nicht überall gebe, weiß auch Geschäftsführer Boris Augurski.
Die Ausgangslage, was die Krankenhausversorgung angeht, ist top im Saarland. Man hat eine große Krankenhausdichte, viele Standorte, auch 100% der Bevölkerung erreicht ein Krankenhaus mit Notfallangebot in 30 Minuten. Das ist top, das hat man nicht überall in Deutschland. Aber die Frage ist halt, kriege ich das auch in die Zukunft?
Denn genau in der Zukunft liegen die Herausforderungen. Wie Fachkräftemangel, demografischer Wandel und Digitalisierung. Und auch die Qualität des medizinischen Angebots könnte besser sein. Die Lösung? Zentralisierung. Einzelne größere Krankenhäuser statt vieler kleiner. Das Team von Boris Augurski hat ein klares Maßnahmenpaket ausgearbeitet.
Ganz konkret würden wir empfehlen, Schwerpunkte zu bilden, also dass die Krankenhäuser sich abstimmen, wer macht welche Leistung. Also wer macht mehr Kardiologie, mehr Orthopädie, mehr Geburtshilfe und dann die Leistungen zu bündeln. Das ist eine wichtige Empfehlung. Eine andere ist, dass man schaut, gerade kleinere Standorte, kann ich die zu größeren zusammenlegen und da auch neu bauen, modern bauen. Und am Ende des Tages glauben wir, dass wir im Saarland, da gibt es 18 Krankenhausstandorte, auch mit weniger auskämen, zum Beispiel nur mit 12. Aber dafür so, dass immer die Erreichbarkeit gewährleistet ist. Und dann kann ich eine höhere Wirtschaftlichkeit erreichen und damit die Krankenhäuser stabilisieren, dass sie in die Zukunft kommen, nicht insolvent werden. Und ich kann auch die medizinische Qualität verbessern.
Mögliche Zentralkrankenhäuser könnten zum Beispiel das Klinikum Neunkirchen und die Marienhausklinik St. Josef in Kohlhof sein. Fast 900 Millionen Euro würde so eine Zentralisierung kosten, schätzt das HCB-Institut. Im Transformationsfonds des Saarlandes seien dafür gerade einmal 600 Millionen Euro vorgesehen. Da auch auf Bundesebene über eine neue Krankenhausreform diskutiert wird, soll die Studie den Krankenkassen argumentativen Rückenwind geben. Besonders bei der Kostenfrage, findet auch Martin Schneider vom Verband der Ersatzkassen im Saarland.
Im Entwurf jetzt zum Krankenhausverbesserungsversorgungsgesetz, so heißt es ja, ist ja vorgesehen, dass die gesetzlichen Krankenkassen diesen Transformationsfonds zu 50% bezahlen sollen. Das wäre aber normalerweise Geld, was vom Land alleine bezahlt werden müsste. Und das lehnen wir natürlich aus diesen Gründen auch ab. Zusätzlich fehlt noch jegliche Beteiligung der privaten Krankenversicherung. Und das findet man natürlich auch nicht gut.
Am Ende macht die Studie deutlich, es gibt große Schnittpunkte zwischen der Krankenhausreform des Bundes und den Erkenntnissen des HCB-Instituts. Klar ist aber auch, aus Sicht der Studienmacher, die Transformation muss kommen, um auch weiterhin eine gute Krankenhausversorgung im Saarland zu garantieren.
Und wir bleiben im Saarland. Da gibt es unheimlich viele engagierte Frauen in Vereinen, Organisationen oder anderen Gruppierungen. Aber den Hut haben meist die Männer auf. In den Vorständen, auch in der saarländischen Politik, sind es von den 5000 Amtsträgern nur immer jede vierte mit dem Hut als Frau. Vor der Wahl waren es sogar noch ein paar weniger. Woran das liegt und wo es vielleicht anders ist, Niklas Resch hat sich auf Spurensuch gemacht.
Fußgängerzone Neunkirchen. Ein Stimmungsbild. Engagieren sich die Passantinnen in der Kommunalpolitik?
Früher mal, SPD früher. Ja, ich wollte helfen, dass man was verändern kann mal vielleicht. Ne?
Ich kenne mich halt nicht aus, deswegen mache ich lieber nicht.
Also die Politik hier, also mir gefällt es momentan nicht. Und deswegen auch keine Integration in irgendeiner Partei.
Ich habe einfach keine Zeit. Ich bin berufstätig, ich bin Mama.
Keine Zeit. Das ist ein Argument, das Tina Schöpfer schon oft gehört hat. Die ehemalige Landesvorsitzende der Grünen macht seit über 20 Jahren Kommunalpolitik im Saarland. Für ihre Partei sitzt sie im Neunkircher Stadtrat. Und sie sagt, ja, es ist nicht immer leicht, aber es ist wichtig.
Also ich glaube, im Stadtrat werden ja wichtige Entscheidungen für die Kommune getroffen. Es geht um den Haushalt, es geht darum, wohin fließen die Mittel, was wird gebaut, welcher Verein wird unterstützt. Also es geht so ganz konkret um das Leben vor Ort. Das geht ja einfach auch alle an. Und wenn die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist, dann muss sich ja auch deren Sicht hier widerspiegeln.
Doch eine Analyse des SR zeigt, von der Gleichstellung in Kommunalparlamenten ist das Saarland noch weit entfernt. Auf Ortsratsebene gibt es sogar 12 Räte, in denen gar keine Frau sitzt. Zum Beispiel in Losheim-Britten oder Gersheim-Rubenheim. Zwar gibt es auch Ortsräte, in denen der Frauenanteil 2/3 beträgt, wie etwa in Großrosseln-Nassweiler oder Oberthal-Güdesweiler, das sind aber wirklich Einzelfälle. Rechnet man alle 370 Kommunalparlamente im Saarland zusammen, also Ortsräte, Stadt- und Gemeinderäte und die Kreistage, dann beträgt der Frauenanteil insgesamt nach der Wahl 27,5%. Immerhin gut 2% mehr als vor der Wahl. Für Cecile Weidhofer von der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin ist das grundsätzlich positiv. Aber
nach wie vor sind Frauen in den kommunalen Vertretungen im Saarland unterrepräsentiert.
Für die Deutsch-Französin ist das keine Überraschung. Schließlich stehen auf den aussichtsreichen Listenplätzen schon viel weniger Frauen. Im Saarland wie auch sonst in Deutschland. Und das findet sie schade. Denn Frauen machen zwar nicht grundsätzlich eine bessere Politik, sagt Weidhofer, aber sie sorgen oft für andere Perspektiven, für einen besseren Umgang untereinander und dadurch auch für eine bessere Zusammenarbeit.
Da merkt man, dass wenn Frauen da sind, der Ton ändert sich, sie haben einen anderen Kommunikationsstil, legen viel mehr Wert auf Transparenz, auf Verständlichkeit. Sie möchten auch Perspektiven vieler Menschen einbeziehen in ihren Entscheidungen und wollen auch, dass diese Entscheidungen nachvollziehbar sind für Bürgerinnen und Bürger.
Viele Frauen sind aus Sicht von Cecile Weidhofer engagiert und politisch interessiert. Doch häufig seien sie von den Parteistrukturen abgeschreckt. Wie also dafür sorgen, dass mehr Frauen in die Kommunalpolitik gehen?
Es ist selten so, dass eine Frau sagt, ach Mensch, heute gehe ich einfach in die Politik. Ich bin nicht Parteimitglied, ich suche mir eine Partei aus und ich wage den Schritt. Nein, nein, sie müssen wirklich angesprochen werden, proaktiv und am besten an den Orten, wo sie sich eh schon aufhalten, wo sie schon aktiv sind, das heißt berufliche Netzwerke.
Dafür gibt es mittlerweile auch schon Mentoring-Programme. Schöpfer könnte sich auch gut ein Paritätsgesetz vorstellen für eine gleiche Frau-Mann-Verteilung auf den Wahllisten.
Und damit noch zum heutigen Geschehen auf dem grünen Rasen. Slowenien hat seine Chancen auf ein Weiterkommen bei der Fußball-EM in Deutschland gewahrt. Ebenso Serbien. Die beiden haben 1:1 gespielt am Nachmittag. Dänemark wird gleich England prüfen. Und dann gibt's heute Abend noch ein Leckerbissen für Fußball-Klassik-Liebhaber. Um 21 Uhr treffen auf Schalke Spanien und Italien aufeinander. Luise Kropf.
Die lange, lange Geschichte von Spanien und Italien kann in diesem Sommer eigentlich nur im Jahr 1988 beginnen.
Auf der Anzeigentafel leuchtet auf UEFA 88.
Fußball-Europameisterschaft in der BRD. Hier war der Fußball in seiner Größe noch ganz klein. 8 Teams aufgeteilt in 2 Gruppen. Und in einer dieser Gruppen trafen eben vor knapp 40 Jahren Spanien und Italien aufeinander.
1:0. Der Sieg nach einem großartigen Spiel der Italiener gegen die Spanier verdient. Und wir gehen hinunter zum Interview.
Dramatische, historische Kreuzungen zwischen Rot und Blau gab es danach vor allem im neuen Jahrtausend. Und oft musste Italien eben leiden. 2008 EM-Viertelfinale. Die goldenen Jahre der Spanier beginnen genau hier.
Cesc Fabregas von Arsenal London. Er läuft jetzt an und er macht es! Und er macht es! Viva España!
2008 wird Spanien Europameister. Die spanische Torwartlegende Iker Casillas sagte später einmal über das Spiel gegen Italien.
Das ist meine beste Erinnerung mit der Nationalmannschaft. Sie steht noch über der Weltmeisterschaft von Südafrika. Unser Trainer Luis Aragonés hat damals 2008 die Wurzeln für die Zukunft des spanischen Fußballs gelegt.
Von 2008 bis 2012 stand Spanien für ganz viel Erfolg und ganz viel Wucht. Und vor allem die Italiener haben davon ganz viel abbekommen.
Schluss aus! Spanien ist erneut Europameister nach einem 4:0 gegen Italien.
Das letzte große Aufeinandertreffen und Ineinanderfließen von Rot und Blau auf dem Platz von Spanien und Italien. Das gab es bei der letzten Europameisterschaft. Ein Halbfinale, das im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Und in dem der Italiener Jorginho einen der coolsten Elfmeter der EM-Geschichte geschossen hat. Und die La Furia Roja nach vielen Jahren mal wieder ein azurblaues Wunder erlebte.
Jetzt kommt der Anlauf, der Schuss und Tor! Forza Italia! Italien steht im Finale und Spanien ist ausgeschieden.
So weit sind wir noch nicht, aber heute Abend eben entweder Bella Italia oder Viva España. 21 Uhr, die Partie. In der Nacht des heutigen kalendarischen Sommeranfangs bleibt es erstmal wechselhaft. Es kann immer noch kräftige Schauer und Gewitter geben. Temperaturen morgen früh 14 bis 18 Grad. Der Tag morgen, der Freitag, bis 23 Grad, ebenfalls wechselhaft. Gewittrig verstärkt vor allen Dingen am Nachmittag das Ganze. Samstag ebenfalls. Sonntag wird schon trockener und nächste Woche, verrate ich Ihnen, können es bis 30 Grad werden. Soweit die SR-Infobilanz am Abend. Jochen sagt Tschüss.